Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Nicht erschrecken, jetzt geht es in die 90er musikalisch und das verdammt schnell. I'm a Scatman. Scatman von Scatman John, ein One-Hit-Wonder, aber eigentlich auch so viel mehr. Außenseiter, begnadeter Jazzmusiker, der gegen seine Alkohol- und Drogensucht gekämpft hat und vor allem vielen Menschen, die wie er gestottert haben oder hat, Mut gemacht hat. Ein Zeichner aus Nürnberg hat seine Biografie so beeindruckt, dass er jetzt sein Debüt-Graphic-Novel veröffentlicht hat. Who is the Scatman heißt es und darüber sprechen wir hier in den nächsten 20 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk Kultur. Ab heute kann man auf dem Roten Platz in Moskau demonstrieren, frei und ohne Angst vor der Polizei zu haben. Möglich macht das die mittlerweile verbotene Organisation Memorial. Sie hat nämlich zu einem virtuellen Protest gegen den Angriffskrieg gegen die Ukraine und ja, auch gegen die Unterdrückung der Meinungsfreiheit aufgerufen. Auf der Website redsquareprotest.org kann man also seit heute Morgen als Avatar an der Demo teilnehmen. Ein paar Klicks ohne Registrierung und schon ist man dabei. Aber was bringt es wirklich, dass sich der zivile Widerstand aus einer Not heraus natürlich in den digitalen Raum verlagert? Fragen wir unter anderem unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Sie haben mit einer der beiden Organisatorinnen von dieser virtuellen Demo gesprochen. Was sind die Hintergründe und wie genau läuft der Protest ab?
Genau, ich habe mit Irina Schabakowa gesprochen und sie hat erklärt, dass sie natürlich viel, viel lieber selbst in persona auf dem Roten Platz jetzt stehen würde und am Montag demonstrieren gehen würde gegen diesen fürchterlichen Krieg in der Ukraine. Aber das ist nicht möglich. Sie ist im Exil und ihre Co-Initiatorin, nämlich Svetlana Ganushkina, sie ist in Moskau, sie ist eine wirklich sehr, sehr mutige Frau. Sie hat den Alternativen Nobelpreis verliehen bekommen vor einigen Jahren. Und Svetlana Ganushkina geht tatsächlich immer wieder selbst noch auf kleine Protestaktionen. Größere gibt es ja schon gar nicht mehr. Mhm. Seit Anfang des Krieges, da gab es noch Demonstrationen. Da sind ungefähr 15.500 Menschen festgenommen worden. Jetzt gibt es überhaupt keine Straßenproteste mehr, weil das eben viel zu gefährlich ist. Und deshalb diese Initiative, damit man ein Zeichen setzt, dass da, wo am Montag diese Militärparade und möglicherweise eine unheildrohende Ansprache von Präsident Wladimir Putin geben wird, dass man dort eben irgendetwas entgegensetzt. Und das ist dann diese Initiative, so unbefriedigend sie natürlich auch sein mag.
Ja, interessant fand ich dennoch den Hinweis, wenn man nicht, wie ich zum Beispiel, aus Deutschland kommt, sondern aus Russland, dann solle man sich über einen Button trotzdem über mögliche Konsequenzen informieren. Also könnte der Online-Protest doch auch strafbar für Russinnen oder Russen werden?
Dazu müsste man ihn nachweisen und die Agentur, das ist eine deutsche Agentur, Scholz & Friends, die haben dieses Tool entwickelt und sie haben es ja gesagt, es ist eigentlich ein Tool, bei dem gar keine Daten gesammelt werden. Wenn man nun aber bei jemandem zum Beispiel eine Hausdurchsuchung macht in Russland und sieht, dass der die Seite offen hatte, dass der diese Seite angewählt hat über Nachverfolger und sonst was, dann könnte es sein, dass derjenige dafür belangt wird. Darauf stehen sehr hohe Strafen, im schlimmsten Fall bis zu 15 Jahre Freiheitsentzug, wenn man sich gegen den Krieg ausspricht und die sogenannte Spezialoperation überhaupt Krieg nennt, was natürlich diese Seite ja macht. Und das heißt also, das ist schon eine Gefahr. Aber so wie das Ganze angelegt ist, Sie haben es ja auch gesagt, man kann also nichts, eigentlich nichts orten. Man kann nichts sagen über den Ort, wo derjenige sozusagen klickt und zustimmt, dass er teilnimmt. Nichts über das Alter, Geschlecht, Name, Person und so weiter. Das, all das ist extra so gemacht, damit es eben nicht nachverfolgbar sein kann. Aber man muss auch sagen, man weiß dann natürlich umgekehrt auch nicht, wie viele Menschen sich dann tatsächlich aus Russland beteiligt haben. Das ist den Organisationen von Memorial absolut bewusst. Und deshalb haben sie gesagt, sie versuchen es, dass sie erstens in den sozialen Netzwerken noch zusätzlich Werbung machen für diese Aktion und auch zum Teil abfragen, ob, also wenn die Leute natürlich diese Daten liefern wollen, wer mitgemacht hat, wer sich sozusagen dann auch in aller Vorsicht outet. Das soll, das ist noch nicht entschieden, aber man überlegt, ob man das machen wird bis Montag.
Mhm. Und ganz grundsätzlich ein digitaler Protest in Russland, das ist natürlich eine Option. Aber was bringt diese Online-Demo? Also zynisch formuliert, ist es nicht auch ein Zeichen von Hilflosigkeit, wenn die Organisation Memorial jetzt seine eigene Freiheit im digitalen Raum sieht?
Absolut, das ist es natürlich, aber es ist eben auch besser, als gar nichts zu machen. Und ich würde mal sagen, weil aus Warte der Ukrainer, die nun den Krieg erleben, ist das wahrscheinlich noch mal sehr viel unbefriedigender. Denn während die Russen sich überlegen, ob sie jetzt tatsächlich diesen Klick sozusagen machen, müssen die Ukrainerinnen und Ukrainer eben diesen Krieg widerstehen, fliehen und diese schlimmsten Erlebnisse mit sich machen lassen. Das ist natürlich extrem unbefriedigend, aber nochmal, es ist mehr als überhaupt nichts zu machen und dem Protestpotenzial irgendwie ein Ventil zu verschaffen. Und man weiß eben auch, dass die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor genau sowas sehr genau anguckt. Da gibt es weitere Bestrebungen, dass man sagt, alles das, was sich im Netz tut, zum Beispiel auch gemeinsam spielen im Netz, das wird jetzt genau beobachtet. Es wird mit Restriktionen behandelt. Denn wenn man miteinander spielt im Netz, dann könnte man ja auch eine Partei gründen oder eine Organisation. Und genau das, jede Art von Widerstand soll unterbunden werden.
Und eine letzte Einschätzung. Das Ziel von Memorial ist es, dass mindestens 1 Million Menschen aus aller Welt sich in diesem digitalen Moskau versammeln. Das ist ja ein sehr hohes Ziel, das Sie da anstreben. Aktuell sind es rund 1300. Was sagen Sie, ist das realistisch?
Ich halte das für absolut realistisch, denn es ist ja, wenn man nun wieder sieht, dass es weltweit ist und der Protest in der Welt ja nun gegen diesen fürchterlichen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine nun wirklich mit viel Kritik begleitet wird, dann kann man sagen, da kommt so eine Zahl wahrscheinlich relativ schnell zusammen. Das hängt allerdings davon ab, ob die Seite nicht gehackt wird, ob sie tatsächlich bis Montag besteht, wie lange sie besteht und ob die Möglichkeit also tatsächlich weiterhin gegeben ist, dass die Leute diesen Protest anklicken können, also sich als Avatar damit mit einreihen können. Und es gibt noch einen, das möchte ich noch schnell sagen, wer das Bedürfnis hat, sich auch zu erkennen zu geben, auch Prominente, die das wollen, die können sozusagen auch mit ihrem Gesicht als ein zu erkennender Avatar auf dem Roten Platz auftauchen.
Sagt Osteuropa-Expertin Sabine Adler über den Friedensprotest. Die Menschenrechtsorganisation Memorial ruft zur digitalen Demonstration auf dem virtuellen Roten Platz über die Website redsquareprotest.org. An alle, die wie ich zur Generation Y gehören, zur Generation Y, Sie dürften folgendes Lied aus den 90ern kennen. Moment, ich gebe mir Mühe. Badabadabadi, babababadabo. Okay, ich lasse es lieber. Vielleicht hier nochmal das Original. Der weltweit erfolgreiche Hit Scatman von Scatman John. Ich habe ihn ja lange abgetan als bizarres One-Hit-Wonder. Aber hinter diesem Menschen steckt so viel mehr. Es geht um Jazz, es geht ums Stottern, es geht ums Mutmachen. Und diese Geschichte hat den Nürnberger Comic-Künstler Jeff Shee so beeindruckt, dass jetzt ein Graphic Novel erschienen ist. Über das Leben, die Biografie des Scatman John alias John Larkin. Hallo und herzlich willkommen, Jeff Shee, hier im Kompressor.
Hallo, guten Tag.
Ja, wieso hat Sie ausgerechnet dieser US-Künstler so fasziniert?
Ich habe die Geschichte, also diese Geschichte als Jugendlicher mal im Internet entdeckt. Nicht in der Tiefe, in der ich sie jetzt erzählt habe, weil die noch nicht erzählt worden war bisher. Also die Graphic Novel von mir ist jetzt die erste Biografie, aber es gab so Andeutungen immer so ein bisschen, dass da ein bisschen mehr dahinter stecken könnte. Und das hat mich nicht mehr losgelassen über die Jahre.
Aha. Ja, die Graphic Novel heißt Who is the Scatman? Also, um es kurz zu machen, wer war Scatman John? Ein Jazzmusiker, ein Künstler, ein One-Hit-Wonder?
Na, er war auf jeden Fall europaweit, wenn nicht weltbekannt, als Popstar. Und hat aber diese Lebensgeschichte, die halt überhaupt gar nicht dazu passt, weil gerade im Eurodance ist ja das Genre damals, wo es immer darum ging, jung, hübsch und gut gelaunt zu sein, war er halt alt hatte nicht unbedingt das schönste Leben hinter sich und ist halt trotzdem irgendwie in diese bunte Plastikwelt da reingeraten. Und das ist halt total der interessante Kontrast.
Mhm. Ja, sein Markenzeichen war ja immer der Schlapphut und sein Schnurrbart. Wie haben Sie die Geschichten recherchiert? Da steckt ja einiges an Arbeit hinter.
Also John selbst ist 1999 verstorben, den konnte ich nicht mehr sprechen. Aber so lange ist es ja zum Glück doch noch nicht her und seine ganzen alten Weggefährten aus der Jazzzeit, aus der Eurodance-Zeit und auch aus der Stotter-Community zum Beispiel, die konnte ich alle sprechen und die haben sich alle sehr gern zurückerinnert an Scatman John, an John Larkin.
Mhm. Bleiben wir kurz beim Stottern, denn es betrifft ja viele Menschen. Unter anderem haben Sie da Briefe entdeckt, die von einem Fan kommen. Und da hat Scatman John bzw. John Larkin ihn ermutigt, sich nicht länger zu verstecken. Wie sind Sie an die Briefe gekommen?
Also diese Geschichte ist auch komplett so passiert, ist komplett wahr. Die gab es auch immer so ein bisschen, gab es die schon online. Also dieser Fan, weiblicher Fan, die Gina, die hat diese Briefe und ihre Geschichte mit ihrem Stottern und mit ihrem großen Idol Scatman John so ein bisschen online erzählt gehabt, auf so einer ganz obskuren Uni-Seite aus den 90er Jahren, Nullerjahren irgendwie. Und das habe ich halt auch gefunden in der Recherche und habe dann sie kontaktiert und gesagt, hey, steckt da noch mehr dahinter und darf ich das im Buch verwenden?
Und wenn wir jetzt mal auf seine tatsächlich Musikkarriere schauen, wie kam es denn, er ging ja in den 90ern nach Berlin und eigentlich als Jazzmusiker, aber wie kam es dann zu diesem Shift Richtung Eurodance? Ich meine, das ist ja für einen Jazzmusiker wahrscheinlich doch eher erstmal abschreckend.
Also als John in den 90ern nach Berlin und allgemein nach Europa ging, hat er zum ersten Mal geschafft, was er sein Leben lang versucht hat, und zwar von Jazzmusik erstmal zu leben, ist halt durch die Clubs und die Bars getourt und auch Kreuzfahrtschiffen aufgetreten. Und da hat er erstmal seinen Seelenfrieden dann gefunden gehabt. Und ein findiger Manager, der auch in dem Buch vorkommt, der war halt von Johns Stimme und von seinem Talent so fasziniert, hat aber gesagt, ein Jazzalbum, was natürlich auch Johns Traum gewesen wäre, das wird schwierig, auch bei den aktuellen Marktverhältnissen. Aber ich habe da so ein Gefühl, da gibt es gerade so einen neuen Musiktrend und wir könnten da doch was Verrücktes probieren. Und John, der mittlerweile seinen Seelenfrieden gefunden hatte, der hat sich da einfach ganz, ganz frisch drauf eingelassen. Und dann ist es passiert.
Wenn man sich jetzt ein bisschen mit dem Graphic Novel beschäftigt, da durchblättert, dann ja, macht das auf mich so einen Eindruck, als würde man tatsächlich wieder so ein bisschen in die 90er kommen. War das auch Ihre Intention?
Also die 90er habe ich natürlich nur als kleines Kind erlebt, aber natürlich sind es trotzdem prägende Erinnerungen. Und das Schöne ist, also die 90er sind ja ein total bildhaftes Jahrzehnt. Also da hat man ja sofort Bilder im Kopf und das ist natürlich, wenn man mit Bildern arbeitet, in einem Graphic Novel, in einem Comic, sehr dankbar, weil man da ganz viele Vorlagen dann hat, an die man sich orientieren kann.
Und wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, ich meine, es ging bei ihm aber auch um Drogen, Alkoholsucht, es ging um ja das Leben eines Außenseiters, darum, dass er vielen Menschen Mut gemacht hat. Was hat Sie am Menschen am meisten berührt?
Ja, ich glaube vor allem das und aber das auch mit dem Blick auf sein Alter und wie er es dann gemacht hat, weil er hatte ja, also sein Leben zum Besseren gewendet hat sich erst mit Mitte 40 ungefähr, wo die meisten Leute vielleicht schon längst aufgegeben hätten. Und dann gab es da halt nochmal so für 10 Jahre so eine wunderhafte Märchengeschichte, wo es alles immer besser für ihn geworden ist und wo er dann auch gesagt hat, ich habe jetzt diese zweite Chance, von der ich nie gedacht hätte, dass ich sie bekomme und ich möchte das auch weitergeben und ich lasse mich auf junge Generationen ein und ich nehme mir die Zeit und schreibe meinen Fans Briefe und antworte dem persönlich und versuche meine Botschaft da weiterzutragen.
Mhm. Was ich mich auch noch gefragt habe, haben Sie auch ein bisschen recherchiert, was die Ursachen fürs Stottern sind? Also beschäftigt sich auch Ihre Graphic Novel damit?
Ich habe auf jeden Fall mit Stottervereinigungen, Stotterverbänden zu tun gehabt. Ursachen, das ist immer schwer zu sagen, weil ich glaube, das ist da in der Community auch nicht so wichtig, sondern das ist halt, es ist eine Behinderung, das ist eine Krankheit, das ist eine Einschränkung. Aber ich glaube, in diesen Communities geht es nie darum, warum ist das jetzt so, warum habe ich das, sondern wie kann ich damit mein Leben doch ganz gut leben und was gibt es für Techniken und warum muss ich mich nicht schämen, nur weil ich diese Einschränkung habe.
Und letzte kleine Frage. Wie oft haben Sie Scatman in Ihrer Zeit der Bearbeitung des Graphic Novels gehört?
Tatsächlich oft. Also vor allem, ja, One Hit Wonder, aber da gibt es ja trotzdem ein ganzes Album dazu und ein zweites Album gibt es auch noch und die habe ich gerne alle Lieder am Stück gehört und tue es auch immer noch gerne.
Es ist das Graphic Novel Debüt des Nürnberger Comic-Künstlers Jeff Chi, der ja einer außergewöhnlichen Musikerlaufbahn nachspürt. Er erzählt die Lebensgeschichte des US-Künstlers John Paul Larkin, a.k.a. Scatman John, der mit 57 Jahren an Krebs verstarb. Heißt Who is the Scatman, erschienen im Zwerchfell Verlag und kostet 30 Euro. Ich danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Katharina Parsons.
In Berlin wird am Abend das Theatertreffen eröffnet. Erstmals seit 3 Jahren wieder mit Publikum. Die Veranstaltung zählt zu den großen Bühnenfestivals für den deutschsprachigen Raum. Eine Jury lädt jährlich die ihrer Meinung nach 10 bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Berlin ein. Yvonne Büdenhölzer, Leiterin des Theatertreffens, betonte im Deutschlandfunk Kultur die Bedeutung der Veranstaltung.
Einerseits betrübt mich die Situation und natürlich haben wir uns auch hier im Theatertreffen-Team gefragt, können wir jetzt zur jetzigen Zeit eigentlich ein Festival machen, was das Theater als Kunstform feiern möchte? Und auf der anderen Seite bin ich aber auch total überzeugt davon, dass man gerade wegen des Krieges und wegen der vielen Krisen und Umbrüche, die unsere Gesellschaft treffen, Theater als Orte der Freiheit und der Demokratie stärken muss und gerade deswegen auch ein Festival machen muss.
Yvonne Büdenhölzer, Leiterin des Theatertreffens der Berliner Festspiele. Johann Simons bleibt Intendant am Schauspielhaus Bochum. Sein Vertrag sei bis zum Ende der Spielzeit 2025/26 verlängert worden, teilte die Stadt mit. Der künstlerische Weg solle fortgesetzt werden, den Simons seit Beginn seiner Intendanz eingeschlagen und der sich trotz schwieriger Bedingungen auch in der Pandemie bewährt habe. Seine Inszenierungen waren mit zahlreichen Preisen bedacht worden. So war 2019 unter Simons Leitung das traditionsreiche Haus von Kritikern zum besten Theater in Nordrhein-Westfalen gekürt worden. Neben zeitgenössischen Interpretationen klassischer Stoffe zeigt das Schauspielhaus Uraufführungen und Stückentwicklungen, die regelmäßig in anderen Theatern in Deutschland und Europa gastieren und zu internationalen Festivals eingeladen werden. Der gebürtige Niederländer hatte die Intendanz 2018 übernommen. Davor war er mehrere Jahre Intendant der Ruhr-Triennale. Andy Warhols legendäres Porträt von Marilyn Monroe soll bei Christie's in New York für eine Rekordsumme versteigert werden. Für Shot Sage Blue Marilyn von 1964 werden 200 Millionen Dollar aufgerufen, die bisher höchste Summe für ein Kunstwerk des 20. Jahrhunderts bei einer Auktion, wie US-Medien berichten. Das Bild aus der 5-teiligen Porträtserie mit unterschiedlich farbigen Hintergründen stammt aus einer Züricher Sammlung. Der gesamte Erlös der 36 Meisterwerke umfassenden Auktion soll laut Christie's an eine Stiftung zugunsten von Kindern weltweit gehen. Unter den Hammer kommen demnach weitere Werke von Warhol sowie unter anderem von Martin Kippenberger, Lucian Freud und Sigmar Polke.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Gehören Sie auch zur hochgradig informatisierten Konsumgesellschaft? Zu denen, die durch die nicht enden wollende Datenflut und technologische Entwicklung eventuell auch so ein bisschen passiv und stumm geworden ist? Das Cyberpunk-Kollektiv aus Kyoto kritisiert uns als Gesellschaft und das im Haus der Kunst in München. Dort startet heute die Ausstellung Dump Type. Mehr dazu gleich hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Tonart.
Und wie erschöpft sind Sie von digitalen Medien? Haben Sie auch manchmal das Gefühl, Sie stünden im Auge des Datenzyklons? Im Haus der Kunst, dem Münchner Museum für zeitgenössische Kunst, geht es ab heute um das japanische Kollektiv Dump Type, zu Deutsch dummer Typ. Gezeigt werden Installationen und Performances und ja, im Zentrum ihrer Arbeit steht die ständige Auseinandersetzung mit der Verschränkung des technologischen Fortschritts und des Körpers. Tobias Krone stellt uns die Gruppe und ihre Münchner Ausstellung vor.
Der Raum ist fensterlos, dunkel und meterhoch. Um den Betrachter herum wandern und wabern die Projektionen hunderter Worte die Wände entlang. Diese Begriffe hat eine künstliche Intelligenz automatisiert aus dem Netz gefiltert. Es sind Assoziationen, die Google mit den Worten Leben, Tod, Liebe, Sex, Krieg und Geld verknüpft. Manche BesucherInnen zögern, durch die Tür zu treten, da der Boden aus Spiegelplatten besteht. Der Raum unter den eigenen Füßen scheint so mehrere Meter in die Tiefe zu gehen.
Ganz in der Mitte ist es ein schwarzes Teppich, heißt schwarzes Loch. Und es funktioniert wie eigentlich eine Insel, also inzwischen diese Zyklone von Wörtern, überall auf dem Boden, auf dem Dach.
Damian Lentini ist der Kurator der Ausstellung.
Ja, es ist komisch, also das Publikum versammelt sich auf diese kleine Insel ganz in der Mitte. Es ist eine Art von Verankerung oder so Orientierung.
Die Frage nach Orientierung in der Datenflut unserer Zeit, eindringlicher als das Künstlerkollektiv Dumptype aus Japan, kann man sie wohl nicht illustrieren. Dumptype heißt auf Deutsch dummer, sprachloser Typ. Dieser Name ist Programm. Das Künstlerkollektiv gründete sich 1984 in Kyoto, kurz vor dem Kollaps des Wirtschaftswunders in der Technologienation.
Es geht nicht nur um diese Idee, dass neue Technologie zu einer Art von Dummheit führt. Ihre Haltung ist immer wieder ambivalent. Es gibt keine scharfe Kritik. Wir müssen einfach neu lernen, also mit dieser neuen Technologie zu wohnen. Und das ist immer wieder dieses Forschungsprojekt von Dumptype. Wie hat die Entwicklung von neuer Technologie unser Leben geändert?
Zunächst war Dumptype eine Theatergruppe, für japanische Verhältnisse revolutionär politisch. Sie organisiert eine Tagung zur damals tabuisierten Krankheit AIDS. Andere Mitglieder bringen die Einflüsse von Performance-KünstlerInnen wie Laurie Anderson aus Amerika mit. Heute gilt Dumptype als Cyberpunk, was Shiro Takatani, einer der Gründer, relativiert.
Cyberpunk であるとか.
Wir hatten keine besondere Vorliebe für Cyberpunk. Wir sind auch keine Technikfreaks. Es hat sich einfach ergeben, weil Technologie uns ermöglichte, auszudrücken, was wir ausdrücken wollten. Das zeigt sich wohl am besten an der Installation Playback, einer Klangsymphonie des japanischen Star-Komponisten und jüngeren Dumptype-Mitglieds Ryuichi Sakamoto aus Alltagstönen. Aufgenommen haben sie Mitarbeitende in den Metropolen dieser Welt. Abgespielt werden sie auf 16 parallel laufenden filigranen Plattenspielern. Man kann von einem zum anderen gehen, von einem Markt in Mexico City zum Hafen von Reykjavik in die City of London. Anders als bei der Datenflut im Nebenraum übt man sich an diesen zarten Technologiegeschöpfen mit den leisen, subtilen Geräuschen in Achtsamkeit. Gegenüber diesem Szenario wirkt die 16 Meter lange Leinwand im dritten Raum ziemlich protzig. Hier kombinieren Dumptype drei ältere Videoarbeiten, die noch einmal die Bandbreite ihres Schaffens aufzeigen. Etwa mit der Installation Voyage, die anhand einer Animation von Text und Landkarten die Entdeckungsreise von Charles Darwin auf seinem Schiff der Beagle nachvollzieht.
Was für einen Einfluss hatte diese Reise auf das Gedächtnis von den Leuten in Europa?
Ist es eine Kritik an bis heute kolonialistischer Erinnerungskultur? Ist es ein Hinterfragen von kollektivem Erinnern an sich? Viel will Shiro Takatani nicht verraten, außer diesem Hinweis. Vielleicht hilft das ja. Es ist eine 18-minütige Performance, auch wenn keine Menschen auftreten. Aber es ist eine Performance. Eine Performance? Ganz ohne leibhaftige Menschen? Aha. Doch hier hilft der zweite Teilfilm weiter, mit dem Titel OR, die englische Abkürzung für Operationssaal. Eine Kamera fährt von weit oben über weiß gekleidete Menschen, die reglos in Betten liegen. Es sind die Performerinnen des Kollektivs von 1984, und zwar gefilmt im Jahre 1999. Damian Lentini.
Ob man eigentlich richtig lebt oder gestorben ist. Man weiß das nur, wenn man immer wieder diese Beep hört. Und das ist auch natürlich dieses performative Element. Also die alle Performerinnen, sie sind 15 Jahre älter geworden. Sie können nicht mehr tanzen, wie sie in der Vergangenheit getanzt haben. Es geht um diese Frage von Alter. Also was für einen Beitrag sie zu diesem Werk machen können.
Diese selbstironische Videoinstallation, durch das Piepsen, das an die medizinische Überwachung von Intensivpatienten erinnert, wird sie zur Performance. Denn bei Dumptype ist nicht nur der Mensch Akteur, sondern eben auch die Technik, die ihn umgibt, mit der er interagiert und spielt. Kluge Ideen einer ebenso wuchtigen wie verspielten Ausstellung.
Das japanische Künstlerkollektiv Dumbtype. Die Ausstellung ist ab heute zu sehen im Haus der Kunst München bis zum 11. September.
Western civilization has been built upon certain principles of beauty, perfection and excellence. In art, Rembrandt, Picasso. In music, Bach, Beethoven and the Bad Brains. What you are witnessing here is a genuine social phenomenon called punk new wave rock and roll.
Ja, ultraschnelles Staccato-Rhythmen, der Sänger, die Band, das Publikum, alle auf einem Haufen Pogo-Schweiß-Ekstase, so wie hier bei der Band Bad Brains. Hardcore-Punk oder auch einfach Hardcore entwickelt sich nicht in England, sondern den USA unter neurotischen Teenagern aus der Provinz und in Vorstädten. Hardcore kam nach Punk und vor allem gegen Punk und eines der Zentren war die amerikanische Hauptstadt Washington D.C. Der Dokumentarfilm Punk the Capital Building a Sound Movement hat diese Szene eingefangen und mein lieber Kollege Hartwig Wenz hat ihn sich angesehen, vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, was macht Hardcore aus? Wie würdest du diese Musik beschreiben?
Also Hardcore ist pure Geschwindigkeit und Verausgabung, so würde ich das mal sagen. Die Musik ist selbst ziemlich stumpf, zumindest bei oberflächlichem Hören. Und es geht auch nicht um Filigranität, obwohl das teilweise doch unheimlich filigran gespielt ist. Aber es geht eben auch um Stumpfheit, um Rausschreien von Angst und Wut. Die Leute schmeißen sich aufeinander, ineinander, Sänger springen ins Publikum. Und sowas ist natürlich immer attraktiv. Weswegen die Hardcore-Konzerte in den linken Hausprojekten und Kulturzentren dieser Welt immer noch freudig gespielt werden. Aber auch künstlerisch und als soziale Bewegung ist Hardcore jetzt eigentlich nicht mehr bedeutend, so wie Punk ja auch.
Jetzt also dieser Film, ist der rein historisch interessant oder kann man ihn auch als Verbeugung von einer Subkultur, die mal sehr wichtig war, verstehen?
Das ist natürlich auch und nicht zuletzt ein Fanfilm. So wie das bei solchen Musikdokumentationen häufig ist. Der ist konventionell gemacht. Es gibt Talking Heads, es gibt Unmengen von Archivmaterial. Das ist übrigens eine Eigenheit der DC-Hardcore-Szene, dass sie unheimlich viel gesammelt und aufbewahrt hat. Da gibt es Zeitlupenaufnahmen. Diese haben mir eigentlich am besten gefallen von diesen Crowds und von den Sängern, wie sie dann halt irgendwie in der ultraschnellen Aktivität zurückgefahren und verlangsamt werden und man das so richtig gut sehen kann. Der Film ist aber auch aus anderen Gründen noch interessanter. Einmal wegen der Vernetzung. Also Hardcore hat ein über die USA hinweggehendes Netzwerk von befreundeten Bands und Auftrittsorten geschaffen und sowas wie eine Underground-Struktur in den USA überhaupt erst etabliert und dass sowas so komplett anders funktioniert als das, was wir heute unter Vernetzung verstehen, das ist schon sehr interessant. Hardcore ist vordigital schlechthin, das wäre so heute gar nicht mehr möglich gewesen als Gegenkultur. Bei uns ist ja Vernetzung eher ein Teil vom Plattformkapitalismus geworden. Und das Gegenteil ist eben das Beispiel von DC Hardcore. Da gibt es die Bands Slicky Boys und White Boys, die noch so ganz ohne Ideologie unterwegs waren, so Good Fun, Good Time Bands. Und bis dann hin zu diesen Leuten mit Missionen wie Minor Threat oder eben die Bad Brains. Und Henry Rollins, den so einige vielleicht aus der Band Black Flag kriegen, auch so eine, wenn nicht die wichtigste Hardcore-Band, der hat gesagt über die Bad Brains:
They reinvented the wheel in front of us.
Sie haben das Rad neu erfunden vor unseren Augen. Und das, was wir jetzt hören, ist Attitude von den Bad Brains. Das Besondere an den Bad Brains ist, sie sind eine rein schwarze Band. Das ist schon mal erst überhaupt das Augenfälligste. Und sie sind eine der besten Live-Bands, die es wahrscheinlich je gesehen hat, gegeben hat. Da ist jeder Ton da, wo er sein sollte. Und das ist eigentlich filigraner Punk vom allerbesten. Und das, wo die Band vom Jazzrock eigentlich kommt und vom Funk. Und dann hat einer von denen angeblich eine Sex Pistols-Platte in die Hand bekommen.
Okay.
Da ging's los.
Müssen wir trotzdem noch mal einmal die Musik aufziehen und reinhören. Und wieso war genau das, also über die Musik hinaus, die Mission oder vor allem auch die Botschaft so interessant?
Ja, bei den Bad Brains ist vor allem interessant, finde ich, sie sind unterwegs mit der sogenannten Positive Mental Attitude. Das ist der, das, was sie im Song auch besingen. Und diese Positive Mental Attitude, die hat ein Journalist und Autor namens Napoleon Hill in den 30er Jahren geprägt. Sowas von einer Urschrift der Selbstoptimierungsliteratur. Das Buch, in dem das verhandelt wird, heißt nämlich Think and Grow Rich. Und der deutsche Titel heißt tatsächlich Denke nach und werde reich. Das ist natürlich eine Feier und eine Zelebrierung geradezu von dem Konkurrenzverhalten des kapitalistischen Erfolgsdenkens. Mhm. Und daran haben sich die Bad Brains bedient. Das ist ziemlich irre. Also ein Rezeptbuch für diese Form von Erfolgsstreben sich anzueignen, ist schon verrückt.
Das heißt also, es ging um Erfolg durch Selbstoptimierung?
Ja, genau. Wenn man diese Worte, wenn man das mal möchte oder überhaupt noch kann, nicht als Sinnbild des Unglücks sieht, wenn man sehen will, dass in Selbstoptimierung oder Selbstmanagement auch Chancen liegen, das ist natürlich ganz anders geworden, als es heute, als es damals gemeint ist. Und am deutlichsten ist das zu sehen bei der Bewegung Straight Edge. Ja, das ist der Song, der gleichnamige von der großen Band des DC Hardcore, den auch der Film feiert, Minor Threat, mit Ian MacKay am Mikrofon, der später auch Fugazi gegründet hat und überhaupt die zentrale Figur dieser ganzen Szene ist, das Label Discord gegründet hat. Wichtig über alle Maßen. Und Straight Edge, der Song, ging eigentlich gegen die Punks und die Selbstzerstörung, die Hippies und ihre Bedröhntheit. Und daraus wurde dann diese gleichnamige Bewegung, die sich auf die Fahne geschrieben hat, kein Alkohol, keine Drogen, vegan sein, sogar kein Sex, also extreme Härte und Disziplin gegen sich selbst, was man natürlich so machen kann, was aber ziemlich spaßfrei ist und irgendwie auch repressiv, würde ich sagen. Mhm. Der ehemalige Minor Threat Schlagzeuger Jeff Nelson sagt dann in dem Film auch, dass die Band Minor Threat und Fugazi sich dann von Hardcore distanziert haben, weil das alles zu weiß, zu männlich und zu machohaft geworden ist.
Also dein Fazit, was hältst du insgesamt von der Doku oder auch der Hardcore-Szene?
Ja, der Film feiert die Szene, die auch gefeiert werden muss. Sehr wichtig. Man könnte jetzt irgendwie schlau feststellen, dass sowas wie die Positive Mental Attitude und Straight Edge, dass das Selbstoptimierung und Selbstmanagement, Do-it-yourself, das ist alles, was wir heute ja verorten im neoliberalen Mindset von Individualisierung, dass das alles schon in der Gegenkultur angelegt wäre. Aber das wäre ganz platt und falsch. Der Clou ist eben, dass, wie so oft das passiert in so Underground-Kulturen, die Dinge gegen ihre Bestimmung gebraucht werden und sich unprofessionell angeeignet werden. Das ist ein Selbstermächtigungsvorgang gewesen, ganz klar. Und deswegen ist das interessant, wegen der ideologischen und der körperlichen Fragen auch. Nicht so sehr wegen der Musik, aber auch da gibt es eben unfassbar Gutes zu entdecken und es hat viele Leben verändert und vielleicht auch gerettet.
Sagt Hartwig Finz über die Doku Punk the Capital, Building a Sound Movement, über die Punkszene in Washington D.C. zwischen 1976 und 1983, gibt's zu sehen bei allen führenden Streamingdiensten. Vielen Dank.
Danke dir auch.